Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
So, Herrschaften, es ist der Montag, aber ausgestrahlt wird am Dienstag, damit ihr nicht verwirrt seid, weil Montag können wir noch über Rio de Janeiro sprechen, vielleicht noch ein bisschen über Marseille, vielleicht sogar ein kleines bisschen über Doha, ganz wenig über Delray Beach, aber am Dienstag spielen sie schon wieder in Acapulco und in Dubai. Und wer jetzt noch die Übersicht hat, der darf sich auf einem Level sehen mit dem Tennispropheten, mit Andreas Durieux. Servus, Andi.
Das war eine schöne und liebe Begrüßung. Ich danke schön. Das ist begeisternd. Wenn ich dazu noch anmerken darf, umgekehrt wäre es auch schwierig, weil wenn man am Dienstag aufnimmt und das am Montag sendet, rückwirkend geht es ja nicht aus. Aber ich hoffe, wir sind nächstes Mal wieder dabei in derselben Konstellation, die du so anschaulich geschildert hast.
Das werden wir versuchen. So, womit fangen wir an? Wir fangen an, also aus meiner Sicht, müssen wir anfangen mit Rio de Janeiro, wo der Regen wieder eine entscheidende Rolle gespielt hat in der Turnierwoche. Und zwar so entscheidend, dass am Samstag sowohl Viertel- als auch Halbfinale gespielt wurden, was dem Alcaraz Wurst war. Und am Sonntag dann das Finale gegen Schwarzmann war ihm nicht Wurst, sondern der ist drüber gefahren über den kleinen Diego mit 6-4 und 6-2. Und der Diego hat die ganze Zeit raufgeschaut und hat dem Schiedsrichter, oder ich glaube Aurélie Tourte war, glaube ich, die Schiedsrichterin, hat sie angeschaut und gesagt, was ist, es regnet, ich mag nicht mehr, wir brauchen eine Pause. Und der Alcaraz hat gesagt, na, von mir aus nicht. Wir spielen jetzt weiter, 6-4, 6-2. Ist es das auch das gewesen, was dich am meisten in der vergangenen Woche beeindruckt hat, der Alcaraz, oder war es vielleicht sogar jemand anderer?
Beeindruckt hat mich wieder deine sympathische Fragestellung. Mir fällt ein Lied ein, und zwar, ich werde es ein bisschen umtexten, It Never Rains in Rio de Janeiro. Das hat der Albert Hammond also nicht gesimt, It Never Rains in Southern California. Also der hat schon den richtigen Ort dafür ausgewählt. Ich mag es doch komisch, dass es dort, wie man bei uns Propheten und Proleten sagt, immer schifft, aber das war halt so, und unter diesen Umständen haben sich dann zwei Zwerge im Finale, das war so ein Zwergenfinale, ich meine, das ist gemein, ich weiß es, aber wenn der Herr Grünedl seinerzeit den Django als Turbo-Zwerg bezeichnet
hat. Ja, und hat dafür aber Shit bekommen, er hat dafür Shit bekommen, mit Recht auch.
Ja, ich weiß. Also man soll das nicht sagen, man kann nichts dafür, dass man größer ist und einer ist kleiner. Es waren zwei kleingewachsene Menschen und so klein ist er gar nicht.
Der Alcaraz ist über 1,80, glaube ich, aber der Diego ist halt relativ klein.
Genau, 1,85 genau. Und der wirkt aber so klein. Warum? Weil er jetzt in die Breite arbeitet, so wie der Rafa auch. Also dieser Muskelzuwachs ist beeindruckend.
Oder besorgniserregend.
Ja, eines auch, von beiden. Also in beide Richtungen, überhaupt in dem Alter, so schnell so Muskeln aufzubauen, ist beachtlich, sage ich jetzt einmal, neutral. Ist egal, er hat jetzt auch diese Muskulatur, er hat aber vor allem auch, finde ich, geistig diese Mindset-Muskulatur, und das ist das, was ihn von vielen unterscheidet und unterschieden hat dort. Auch unter den Bedingungen, das war ja schwierig, glaube ich, am Samstag mussten alle zweimal spielen. Ja, wenn man sich jetzt die Gegner anschaut, ist vielleicht nicht so überwältigend, wen er da alle besiegt hat, außer Berrettini in drei Sätzen, das und zu Beginn halt gegen Muna noch ein bisschen gestaucht, aber dann im Finale so drüber zu stehen, auch über dem Schwarzmann, das zeigt jetzt schon, wo der eigentlich hingehört, nämlich bald dorthin, wo ihn alle erwarten, auch wenn er jetzt gerade die doppelte March sozusagen erreicht hat mit der Top-20-Geschichte durch diesen Turniersieg, aber mit 18 ein Turnier zu gewinnen. Ich habe es ja lustig gefunden, ich glaube, der Herr Becker wird es nicht hören, aber der Herr Becker hat sich beschwert sozusagen mit einem Posting bei der ATP. Da ist gestanden, der Jüngste, 500 wohlgemerkt, und der Boris muss gedacht haben, auch Wimbledon war seinerzeit ein 500er, sonst hätte er das gepostet, mit Fragezeichen, Rufzeichen, wer war wirklich der Jüngste sozusagen. Aber egal, also es geht um diese 500er-Kategorie, die es seit 2009 gibt, und da ist er der Jüngste und ich muss sagen, der Reifste in dem Alter, den ich je gesehen habe, auch eingeschlossen den Herrn Nadal.
Naja, und wenn man es aber so weiterspinnt, wenn der Becker sagt, dass er damals der Jüngste war, was war Roland Garros damals? Weil der Chang oder Chang 1989, 89 war es, der war ja noch jünger, der war ja 16 erst.
Also ja, richtig. Also, genau. Ja. Genau. Also das war irgendwie ein persönliches, naja, vielleicht nicht ganz so informiert sein und halt sich sozusagen ausgelassen vorgekommen, aber ja, ist egal.
Naja, also es war schon, ja, bitte.
Ich habe es nur zum Lächeln gefunden, mehr ist es nicht.
Also was mich bei dem Alcaraz beeindruckt ist, finde ich schon, also er hat gegen den Schwarzmann die Stops, die er spielt, der Schwarzmann ist ja unfassbar schnell, aber die Stops waren so gut im Finale dann, wie die da runtergefallen sind, dass er gegen Berrettini gerne spielt und gerade auf Sand, das ist schön, er hat in Wien ja in der Stadthalle, das war wahrscheinlich das beste Match im ganzen Turnier, hat er gewonnen gegen Berrettini, dann bei den Australian Open hätte er gewinnen können, hat er dann halt im Tiebreak im fünften Satz verloren und jetzt zieht er ihn ab, da sage ich, okay, Berrettini hat sicherlich mehr Spaß in dieser Woche in Acapulco. Gegen Fabio im Halbfinale schön. Aber was ich halt geil finde beim Alcaraz, dass er jetzt sieht, okay, jetzt habe ich da eine Woche gespielt, ich bin wahrscheinlich müde. Ich will und werde Davis Cup spielen, vielleicht für Spanien. Also er ist da nur die Nummer 3 hinter Carreño Busta und hinter Bautista Agut. Wobei möglicherweise hat er die jetzt sogar überholt in der Weltrangliste. Aber er lässt Acapulco aus und das taugt mir an ihm. Der spielt nicht so viel. Der hat heuer erst 2 Turniere gespielt. 3 Matches bei den Australian Open, jetzt Rio de Janeiro, jetzt macht er Pause. Das taugt mir an. Ich finde das eine sehr schlaue Turnierplanung dahinter.
Ja. Was mir noch aufgefallen ist, also zum Auftreten in den Spielen, warum der Spieler gewinnt, das ist vielleicht nicht nur dem Tennis geschuldet, weil wir haben uns auch schon oft überlegt, die Schläge eher flach und schnell. Also im Vergleich, der Schwarzmann hat bis zum 4-4 brauchbar mitgehalten, sage ich jetzt einmal. Ja, beide eigentlich mit einem Aufschlag, den schon der Thomas Muster auf Sand schneller serviert hat, vor 30 Jahren. Aber egal, also darauf kommt es nicht an, Platzierung und so, bringen den Ball halt rein, servieren giftig. Aber was ich sagen wollte, der Schwarzmann mit höherer Flugbahn und hat ihn da ganz gut gequält, aber man sieht dann, er hat sich auch geärgert, auch gegen den Berrettini hat er sich geärgert, der Herr Alcaraz. Aber wie er damit umgeht in dieser kurzen Zeit, man sagt ja, oft Tennis wird zwischen den Ohren entschieden, zum einen, zum anderen aber auch zwischen den Ballwechseln. Also, und zwar nicht so sehr, wenn man sitzt dort und sich in Ruhe was überlegen kann, als in der kurzen Zeit, die du hast, die ja immer kürzer, weil überwacht wird, 30 Sekunden oder sollen es 40 sein, dann pfeift es beim Aufschläger. Da sozusagen wieder ein Reset zu schaffen und wieder seine Emotionen auflöst und kanalisiert, offensichtlich, um sich positiv wieder zu fokussieren, das imponiert mir halt. Und wie du auch gesagt hast, es ist so viel Richtiges dabei, was der tut. Das wiederum, glaube ich, ist einer Intuition geschuldet, weil so mechanisch sein Tennis sonst wirkt, das sind schon oft wirklich überraschende Bälle, die die Gegner auch nicht sehen. Diese Stops sind fantastisch getarnt und er findiert so gut, also du weißt nie, was kommt jetzt, mit einem Gefühl, dass man ihm nie zutrauen würde, also ich zumindest nicht, weil diese Stops sind fantastisch, auch so mit der Vorhand seitlich auf die Rückhandseiten rausgedreht, teilweise, ja, er weiß auch genau, wann gehe ich jetzt nach und das schaut dann immer so, das ist so klar, was der macht und es kommt dann auch so klar, weil er dem anderen eben nicht die Chance gibt, ihn noch zu passieren oder so, also wenn der so Angriffe macht, die nicht oft sind, weil er ja oft auch seine Defensivqualitäten zeigt oder eben von hinten trommelt, dann hat das alles Hand und Fuß und das imponiert mir so. Und auch diese Reife, auch die Coolness, das dann auszuservieren, da könntest du schon mal auch denken. Ja, das ist mein erster 500er und so weiter. Ne?
Ja, jetzt hat er in Umag gewonnen, hat in Rio gewonnen. Jetzt nimmt er sich, wie gesagt, Acapulco frei, wird Davis Cup spielen und wird dann in Indian Wells und Miami wieder aufschlagen. Der zweite, ich habe den Namen erwähnt, aber wer mir halt immer noch taugt, ist der Fabio. Und Fabio Fognini ist im Halbfinale zwar ausgeschieden, hat davor beim Einzel gegen Carreño Busta, ich glaube, erst zum zweiten Mal im 9. Match gewonnen und hat dann mit Bolelli das Doppel gewonnen. Das hat mir auch getaugt. So.
Ja, ich auch. Also ich habe mir das extra angeschaut, gegen den Alcaraz nicht mehr, das war mir dann zu spät. Ja. Da habe ich die Partie davor gesehen am selben Tag. Und haben wir schon gedacht, das gewinnt, das brauche ich mir gar nicht anschauen, so war es dann auch. Aber immerhin nicht so klar wie im Finale dann, also bei 7-5. Und der Fognini, das ist ein super Spieler, da weißt du auch nie, was kommt. Und das ist auch einer jener, sagen wir, erweiterten Ticketseller, die für mich, weil da würde ich sagen, okay, ja, schauen wir uns den an. Du weißt nie, was du kriegst, auch die Gegner wissen nicht, was sie kriegen. Bei ihm war halt auch immer das Wort Konstanz, manchmal ein Fremdwort und deswegen stand und steht er jetzt leider dort, wo er ist, aber er hat noch immer die Qualitäten, wie man sieht, da zumindest in der entscheidenden Phase mitzumischen.
Ja, also Fabio ist ein ganz, ganz großer und hat eben das Doppel gewonnen mit Bolelli. So, Wir gehen eins weiter, wir gehen ganz kurz vielleicht nach Delray Beach, wo ein Mann gewonnen hat, wo ich dachte, okay, letztes Jahr, wie kann so jemand in den Wales gewinnen, weil bei aller Liebe, aber ich sehe nicht warum. Und jetzt ja, hat Edmonton Opelka im Finale geschlagen, zweimal im Tiebreak. Cameron Norrie, was müssen wir über dieses Turnier, müssen wir überhaupt was sagen, wollen wir was sagen? Mir fehlt ein bisschen die Freude in diesem Turnier, außer dass ich gerne gesehen hätte, dass der Korda weiterkommt, aber Korda hat im Viertelfinale eben gegen jenen Norrie mit 7-6 im dritten Satz verloren.
Ja, naja, ich tue mich mit vielen Dingen schwer, wenn ich darüber sprechen soll. Erstens ist das ganz weit weg und für mich nicht so interessant. Ich weiß nicht warum, also Delray Beach hat mich nie so... Ich bilde mir ein, zumindest das Damenturnier war da mal auf grünem Sand. Da habe ich
Nein, das war Amelia Island, glaube ich.
Ah, Amelia Island, kann, ja. Ich glaube, ganz früher wurde
ja, vielleicht auch, ja.
Auf grünem Sand. So wie Forest Hills und dann war das US Open, aber das ist Jahrzehnte her. Aber wurscht, also ich habe das nicht, das ist mir nicht wichtig genug, ja, angesichts dieser Geschichte und der Sand, der ja auch in Südamerika zwar liegt, aber auch durch das Publikum, was der Herr Rühne in einem Fall da in Argentinien zurecht moniert hat, aber da muss er einmal Davis Cup gespielt haben, auswärts, dann weiß er, dass man sich auch damit auseinandersetzen muss, mental. Und ich finde weniger dem Publikum die Schuld geben darf, die Südamerikaner sind halt so begeistert. Und das merkt man aber dann auch in Rio, wenn die ein bisschen mitgehen. Ich meine, der letzte Lokalmatador war wie der Kasen und weiß ich nicht, der hat dann knapp verloren in 3 Sätzen. Gegen wen hat er da gespielt?
Thiago Montero gegen Matteo Berrettini.
Richtig, und die Partie habe ich gesehen. Also er hat dem Berrettini noch einen Satz gestohlen, nachdem der schon Matchbälle hatte. Das, aber zu mir hat es nicht gereicht, aber da sind die richtig aufgewacht und aus dem Häusl gewesen. Stark mental von Berrettini, der spielerisch mich auf Sand nicht so überzeugt wie auf Hartplatz, weil er, glaube ich, sich nicht so geschmeidig da bewegt und wann die Rallys länger werden. Aber das ist wurscht. Also im Prinzip, du hast mich ja zu Delray Beach gefragt. Ich tue mich schwer, da was zu sagen. Schau, ein Norrie wird mich nie vom Sessel reißen. Ich bin noch immer erstaunt, wie er das macht. Hat aber ein bisschen habe ich zugeschaut, den Opelka gequält wieder angesichts seiner Linkshändigkeit, die er natürlich genial einzusetzen weiß. Ja. Und auch mental ist er stark. Da kann man nichts in Abrede stellen. Auf der anderen Seite der Herr Opelka, ja, haben wir gesagt, wie der gekommen ist, ein recht lässiger Typ, aber irgendwie schläfert er mich jetzt auch immer mehr ein. Ich weiß nicht warum, das Tennis, das Auftreten, all das zusammen, gibt dann auch bei mir so einen Eindruck, dass ich auch sage, ich kann nicht mehr Worte darüber verlieren, als ich jetzt schon gemacht habe.
Das ist komisch, der gleiche Effekt beim Opelka auch bei mir irgendwie, vielleicht ist er gar nicht so lässig, wie er tut, ja, mhm. Oder wie er gemacht wurde, ich weiß auch nicht. Und sein Tennis ist, ja, was soll er machen, er ist halt so groß und er nutzt diese Größe, aber er ist vom Ästhetischen her jetzt, ja, vielleicht John Isner. Aber ja, der John Isner ist damit reich geworden, hat mindestens ein großes Turnier gewonnen in Miami, 2018 war es, glaube ich. Und das ist ja auch schön. Fantastische Karriere für Isner. Vielleicht hat der Opelka auch so eine. Noch ein Häusl weiter. Nein, Doha lassen wir aus, oder? Doha können wir komplett auslassen. Batista auch gut gewinnt gegen Basilashvili. Da ist für mich nur erstaunlich, dass Basilashvili, der keine Wuchtel getroffen hat, seitdem, er hat letztes Jahr in München danach auch noch gewonnen, aber dass der in Doha wieder ins Finale gekommen ist. Aber ansonsten, Mantel des Schweigens.
Für mich, ich habe mir ein bisschen angeschaut, die Ranking-Veränderungen, Nonar, Alcaraz erstmals Top 20, aber dass dort auch schon der von dir eben angesprochene gestanden ist mit dem Spiel, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Also der Basilashvili, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und auch andere, der Norrie, der ist jetzt Nummer 11 oder was in der Weise, ich meine.
Naja, Norrie war ja Ersatzmann für Turin letztes Jahr und er hat ja sogar gespielt. Also durch diesen Indian Wells-Sieg, den er natürlich niemals verteidigen wird. Allerdings bin ich ja gespannt, wenn Indian Wells wird jetzt im März gespielt, also nach dieser komplett depperten Regel von der ATP werden seine Punkte wahrscheinlich erst im Herbst rausfallen. Wenn nicht sogar erst nächstes Jahr im Frühjahr. Das ist alles ganz wirr. Und dadurch ist er aber eben so weit in der Weltrangliste vorne, der Neue.
Ja, es ist furchtbar. Ich finde ja, man sollte eine Charisma-Weltrangliste machen. Da wären die beiden überhaupt nicht einmal Top 100, bei mir zumindest.
Ja, schwierig, wer dann reinkäme. So, und das Letzte, was noch sich zugetragen hat, war Marseille, ein 250er mit einem sehr ansprechenden Endspiel von den Namen her. Nämlich Andrei Rublev gegen Felix Auger-Aliassime. Die beiden haben letzte Woche im Halbfinale von Rotterdam gegeneinander gespielt. Da hat Auger-Aliassime gewonnen. Diesmal Rublev, der dann auch noch das Doppel gewonnen hat. Und das war der erste Sieg seit längerer Zeit. Ich glaube, seit Rotterdam im vergangenen Jahr für einen Rublev, der viel zu viel spielt und in dieser Woche schon wieder in Dubai als Nummer 2 spielt. Das ist genau das Gegenteil für mich, Andy, vom Alcaraz. Der ist nicht gut beraten, der spielt einfach zu viel.
Das weiß ich nicht. Wenn er es durchsteht und wenn er den Lauf hat, soll er spielen. Aber Gleiches galt ja auch für seinen Finalgegner, der hat ja letzte Woche gewonnen. Also der hat auch durchgespielt, der Herr FAA.
Ja, spielt auch in Dubai übrigens. Oder spielt er in Acapulco? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja.
Alle brav, wie die Duracell haseln und jetzt langsam werden sie es merken oder auch die Gegner merken, glaube ich, spätestens im dritten Turnier hintereinander. Aber ja, was soll man dazu sagen? Ich meine, der Rublev, da ist immer wieder die Frage, wie geht er mit sich selber um, mit seinem, also als Rublev-Stilzchen, wie ich immer scherzhaft ihn zu nennen versuche. Weil diesmal war es gut, hat es gut gemacht. Ich habe nicht allzu viel gesehen davon, weil der Aliassim reißt mich auch nicht wirklich, außer er hätte einen Medvedev rausgehaut, dann ja. Aber das tue ich ihm auch unrecht, irgendwie. Wird man feiern, dass er sicherlich hat, aber der ist eben besonnener. Nicht so auf, wie er auftritt, und das war eine ganz knappe Entscheidung. Vielleicht hast du mehr spielerisch und strategisch dazu parat.
Nein, es waren nur relativ viele Misshits dabei, ist mir aufgefallen in der Halle, aber der Felix hat jetzt sein Turnier gewonnen in Rotterdam, wäre natürlich lässig gewesen, wenn er dann gleich eins nachgelegt hätte, war nicht so. Und wie gesagt, der Rublev gewinnt dann auch noch das Doppel. So, kurze Pause und dann habe ich ein Thema, mit dem Andreas Dürieu nicht gerechnet hat.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Ja, weiter geht's mit dem Tennispropheten, der natürlich bei den großen Davis Cup Schlachten dabei war. Jetzt habe ich bei Tennisnet intern eine kleine Abreibung bekommen, weil ich mir erlaubt habe zu sagen, dass die, und wahrscheinlich habe ich die zurecht bekommen, dass das Format, so wie es die ITF jetzt für dieses Jahr vorgestellt hat, es gibt wieder eine Änderung zum letzten Jahr und da betrifft es den Termin und das betrifft auch ein kleines bisschen den Modus. Aber ich habe mir erlaubt zu sagen, na, immerhin besser als letztes Jahr. Und dann wurde mir entgegengeschmettert, naja, aber Davis Cup wird es trotzdem keiner werden und ist es lang keiner. Nur damit alle wissen, worüber ich spreche, letztes Jahr war ja dann Ende November diese Finalrunde in Innsbruck, war eine Gruppe, in Turin war eine Gruppe, in Madrid waren zwei Gruppen, die sich zuerst mal diese Gruppenphase ausgespielt haben, wo die Viertelfinalisten ermittelt wurden. Und genau diese Gruppenphase ist jetzt verlegt worden in die Woche nach den US Open, in den September. Und das zum Beispiel finde ich gut. Ich finde auch gut, dass es jetzt nicht nur 3 Austragungsstädte gibt, sondern 4. Es haben dann also 4 Nationen tatsächlich einen Heimvorteil. Was ich jetzt nicht so leiwand finde, ist, dass aus diesen 4 Gruppen nicht die Gruppensieger aufsteigen, sondern die 2 Gruppenbesten. Und dass man dann nach den ATP Finals irgendwann im November wieder ein Turnier hat, mit 8 Mannschaften und dass dann vier Mannschaften depperterweise wegen einem Tag irgendwo hinfliegen und dann schon wieder heimfliegen können. Jetzt frage ich dich, Andi, kannst du erstens hast du verstanden, was ich dir gesagt habe und zweitens, kannst du eine Verbesserung zum letzten Jahr erkennen?
Das ist lieb, Jens. Ich habe mir gerade gedacht, was meint er eigentlich? Ich hab auch da noch nichts dazu gehört und es ist mir, entschuldige, was du mir aushörst, reichlich egal. Also das ist ungelegt.
Ja. Nein, es ist nicht ungelegt. Das ist beschlossen. Es ist beschlossen, dass im September gespielt wird. Und das halte ich für eine Verbesserung.
Ein beschlossenes Ei, das du für ein gutes hältst, es hat sich, ich habe es auch noch nicht verstanden, aber erklär mir es nicht noch einmal, ich lese es dann nach und dann sage ich vielleicht auch anders mal was dazu, um eben immer auch diesen Gottschalk-Effekt, den ich ja habe, die Sendung unnötig zu verlängern, diesmal nicht gleich auszuspielen.
Na okay, aber sag mir einfach so, vom Gefühl her, die Chance, dass die Spitzenspieler in der Woche nach den US Open eher am Start sind als in der Woche nach den ATP Finals, ist doch größer. Ja oder ja?
Nein, glaube ich nicht, oder? Ist das größer?
Na, ich glaube schon. Weil
die Top-Spieler werden tot sein und sie die das gleich wieder antun, weiß ich nicht. Aber ja.
Naja, aber die Viertelfinalisten würden am Mittwoch heimfliegen und hätten dann eine gute Woche Zeit, sich vorzubereiten. Also ich glaube, es wird natürlich nie mehr so sein, wie der Davis Cup früher mal war, aber das wird auch nicht mehr zurückkommen, weil wer sich daran erinnert, es gab ganz wenige Davis Cup Finali, Ja, die Finale vielleicht dann schon. Das in Zagreb, wo Del Potro für Argentinien gewonnen hat, dann klar die Schweizer damals in Lyon war es, glaube ich, wo Federer gewonnen hat, sicherlich auch Belgien, das Heimspiel, gegen, wo sie verloren haben gegen Großbritannien. Aber das hat halt auch davon gelebt, dass der Goffin damals fantastisch war und der Murray noch Top-10-Spieler. Also im alten Davis Cup war ja auch nicht alles super, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Na gut, dieses Thema auf Wiedervorlage, wenn es soweit ist. Bevor wir den Mitarbeiter der Woche wählen, Andi, müssen wir schon noch ansprechen, ein trauriges Thema aus der letzten Woche. Du hast ihn zweimal hier in die Sendung gebracht. Ich weiß, du hast ihn gut gekannt. Ronny Leitgeb ist komplett überraschend verstorben im Alter von 62 Jahren. Vergangene Woche in Kitzbühel. Jetzt hat Günther Bresnik, ich habe gefragt den Günther, ja, Günther, was magst du oder was kannst du zum Ronny sagen? Und Günther hat mir gesagt, dass der Ronny aus seiner Sicht im In- und im Ausland und vor allen Dingen aber im Inland nicht die Anerkennung dafür bekommen hat, was er eigentlich geleistet hat, vor allen Dingen mit Thomas Muster. Würdest du dem Verdikt vom Günther zustimmen?
Ja, ich möchte gar nicht näher auf Anerkennung eingehen und auf Ruf und so weiter. Das ist halt in Österreich schwierig. Und ja, weiß ich nicht, muss man den Günther fragen, wie er das genau gemeint hat. Aber ja, mag schon was dran sein, der Prophet zählt wenig im eigenen Land. Ich möchte eher herausstreichen, also A, dass es mir wahnsinnig leid tut, B, dass ich ihn kannte seit Studientagen, dass er dort schon sehr selbstbewusst aufgetreten ist, fast ein bisschen in die Arroganz hinein, aber positiv gemeint, wobei er mich persönlich inspiriert, man braucht nicht immer so klein dahinterher, also man kann ruhig auch einmal, wenn man etwas kann, sich hohe Ziele setzen und weit hinausgehen damit. Und das hat er als Visionär durchgezogen, sowohl als Manager von Thomas Muster als auch als Turnierveranstalter. Und ja, dass er dafür in Österreich vielleicht nicht den Stellenwert hat, den ein Tierag in Rumänien und weltweit sonst hat, ja, mag schade gewesen sein, ist aber jetzt leider Gottes schon egal. Und er hat sich ja auch sehr international orientiert mit dem Wohnsitz Marbella, mit Spanien. Und mir kommt halt persönlich vor, dass es ihm leichter fiel und auch denen, die mit ihm zu tun hatten, wenn das nicht Österreicher waren. Worauf das beruht, weiß ich nicht. Österreich, ein kleines Land. Man weiß ja auch, der Günther und der Ronny waren nie die besten Freunde. Aber schön, dass er das gesagt hat über den ehemaligen Konkurrenten. Mir fällt halt die Geschichte ein, wie der Ronny hingegangen ist, damals noch bei der Spring Bowl beim BMTC zu den Eltern von Muster, war ich persönlich dabei, weil ich war damals Pressereferent beim NÖTV und habe halt geschrieben über das, habe den Grünidl ein bisschen assistiert, auch beim Fernsehen und der Ronny war vor mir ein NÖTV-Pressemann, gedacht, wenn der das kann ich es auch. Also das war so ein bisschen auch immer inspirierend für mich, aber darum geht es nicht, sondern er hat dann auch die Fähigkeit gehabt, so, wenn er was wollte, die Menschen davon zu überzeugen, auf eine sehr sympathische und handfeste Art. Und er hat dann eben also den Eltern erklärt, er möchte jetzt à la Tierreaktor ein Modell machen, das er auch selber finanziert, mit wirklich eigenem privaten Geld, teils von den Eltern, teils auch schon verdient als Reporter bei Ö3, der damals war. Und alle haben es einen Ausgleich gegeben mit dem Muster, das ist ein Blinder, warum nimmst du den Muster? Nimm da andere Talente wie den Teufelberger oder irgendwer, der hat mehr Gefühl wie das Koff und so. Aber das war halt damals ein großes Risiko. Ich glaube, da war der Muster war 16 gerade und den zu nehmen, mit dem zu fahren und zu sagen, okay, wir geben uns die 2-3 Jahre, da gehen wir durch die Knochenmühle Afrika und Co., nähern uns den Top 100 an und hat dann gemacht, als Veranstalter auch der Ronny selber, in Leupersdorf beim Harry Greinz, dort der Trainer, der auch den Muster trainiert hat, damals fallweise, ein Turnier, ich glaube es war 150er, wenn ich mich erinnere richtig, dass der Muster gewonnen hat und dann war er Top 100, glaube ich, mit diesem Turniersieg und da hat er dann auch in der Heimat gezeigt, was in ihm steckt und das war so als knapp 18-Jähriger, glaube ich, 18, 19, also sehr früh, da war auch schon ein Sergi Bugera dabei, der noch jünger war, viele Talente, die halt dort spielen, im Finale war dann der Ulf Stenlund der unterlegene Gegner, also das waren schon Sachen, wo es man wirklich Gänsehaut, wenn ich mich zurückerinnere, aufzieht und auch das große Risiko. Und der Ronny war immer positiv. Also wir schaffen das. Und gerade die Österreicher, bitte, der wird abstürzen. Wirst sehen, da wird er wieder kleinlaut kommen und froh sein, wenn er als Reporter arbeiten darf. Also so ist damals geredet worden. Und das war dem Ronny wurscht. Der hat das durchgezogen. Auch in höchste Sphären hinauf. Musst du alles damit machen, dass du den den Wojtek Fibak anredest und als Freund gewinnst, über den ein Buch schreibst und dann diese Kontakte nützt. Fibak war der Doppelpartner des Ivan Lendl und beim Ivan Lendl als junger Sparringpartner aus- und eingehst in Connecticut mit den hohen Mauern um das Anwesen, weil den wollte ja keiner haben, den Lendl. Und die sind dort ein- und ausgegangen als Trainingspartner und dort hat der Ronny gesagt, da habe ich erst gesehen, auch für den Tom, was es heißt, wirklich hart zu arbeiten, vor allem körperlich. Also er hat sich sehr viel abgeschaut, er hatte die Gabe auch, das, was er selber nicht so hatte, weil er aus dem Eiskunstlauf kam, sich im Tennis fortzubilden, übrigens genauso wie der Günther. Der war ja auch kein großartiger Tennisspieler, ist aber ein großartiger Coach geworden. Und da muss ich sagen, Hut ab, also vor dem Ronny, sehr, sehr schade um ihn, weil er wirklich Visionen hatte. Und ich glaube, weil das in Österreich auch oft kleingeredet wurde, er war ja Präsident vom ÖTV, viele haben gesagt, nur um sich zu profilieren, aber er hat dann gesagt, er hat mir dann einmal gesagt, da war auch der Jürgen Melzer dabei, hat er gesagt, was, mit diesen Strukturen, da kann ich nichts bewegen, so wie ich will. Wenn ich immer alle Landesverbandspräsidenten bitten und fragen muss, ob ihnen das recht ist, da kann man halt nicht wirklich zielgerichtet arbeiten und hat es dann bleiben lassen. Also das ist vielleicht schade, aber ja, besonders schade den Menschen, Ronny Leitgeb.
Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
So, ja, Ronny Leitgeb leider, wie gesagt, vergangene Woche verstorben. Wir küren dennoch einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der Woche. Andi, ich lasse dir den Vortritt. Ich hab wem ganz speziell. Ich hätte aber auch ein Backup, wenn du den ganz speziellen oder die ganz spezielle selber nehmen würdest. Bitte.
Ja, wenn wir nicht gesprochen haben, nehme ich sie jetzt.
Und ja, nehmen Sie bitte. Nehmen Sie bitte. Ich habe extra nicht drüber gesprochen.
Sie hat auch das Doppelfinale bestritten, wenn auch nicht gewonnen, aber sie hat ein Turnier gewonnen. Ja. Das ist sehr bemerkenswert. Ich glaube, die Paris-Siegerin von vor einiger Zeit.
2017.
Auch das ist immer noch unglaublich für mich. Das sind so, wie soll man sagen, wenn man so lustig ist wie wir zwar, so tuende Hafeintagsfliegen ist das bei der Frau Jelena Ostapenko, die übrigens erst ihren fünften Titel gewonnen hat auf der WTA-Tour. Ja, also passt es zweieinhalb wieder, wenn man es verdoppelt. Wie genial, unglaublich. Aber gut, damit ist es das auch schon. In Wahrheit ist aufgeregt gewesen, der Alcaraz, den muss man nehmen. Du wirst ihn jetzt, glaube ich, auch nicht nehmen, aber der wird es noch so oft werden, dass er uns das nachsieht, glaube ich. Und so gut Deutsch kann er noch nicht mit seinen 18 Jahren. Dem kommt also sozusagen einiges Deutsch vor, wenn man mit ihm manchmal auch in Spanisch spricht. Nicht? So wie uns was Spanisch vorkommt. Umgekehrt. War das jetzt lustig genug und wen hast du?
Nein, ich hätte Ostapenko genommen, weil ich natürlich, wer es nicht bemerkt und gesehen hat, die hat vier Grand-Slam-Siegerinnen auf ihrem Weg ins Finale geschlagen, nämlich erste Runde Cannon, okay, die trifft im Moment keine Wuchtel. Zweite Runde Swiatek, das ist schon besser. Dann Kvitova, jeweils nach Satzrückstand übrigens. Und dann hat sie auch noch gegen Halep gewonnen, auch nach Satzrückstand. Und gegen Swiatek und gegen Kvitova im Tiebreak des dritten Satzes. Finale dann Kudermetova 4-0, glaube ich. Da ist sie drüber gefahren, oder 0-4. Und wenn die den Ball clean trifft, dann steht er nicht mehr auf. Ganz einfach. Ich glaube immer noch, dass sie...
Ich würde noch was fragen, weil du bitte? Ja wirklich das auch immer gut analysierst. Was hat sie gehindert daran, um dort zu stehen, wo sie auch vom Ranking stehen müsste? Sagen wir Top 10.
Also es gibt ja einen Twitterer, der nennt sich Anna K Forever. Also Anna Kournikova Forever und heißt Oleg S. Und der holt immer so kleine Schnipsel raus. Und die Ostapenko sagt, wenn sie im ersten Satz 1-3 zurücklegt, dann rät sie raus in ihre Box, sagt, I have no energy, I retire. Und genau so ist sie. Und der fehlt halt einfach, erstens mal fehlt sie ein bisschen an der Athletik. Ganz ehrlich, wenn man sieht, die ist bei Weitem nicht austrainiert. Denkt man immer,
richtig.
Und das ist das eine, dann kann sie das nicht so gut kompensieren wie jemand wie die Osaka, die ein bisschen größer ist. es fehlt ja auch am Aufschlag, vor allen Dingen am zweiten Aufschlag, weil das ist ja oft eine Doppelfehlerorgie gewesen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist die Birne, dass sie eben nicht sagt, I retire, wenn sie mal in zwei Games hinten ist, im ersten Satz. Und das Komische war ja damals 2017, habe ich sie interviewt. Da war ich in Stuttgart, habe mir in Stuttgart die Qualifikation angeschaut, weil sie musste durch die Qualifikation. Und ich war der Einzige, der Ostapenko angefragt hatte.
Damals. Was war der Grund? Warum?
Naja, einfach, weil die da davor in Prag, glaube ich, das Finale gegen Mona Bartl oder irgendwie hat sie da in Prag davor gespielt oder vielleicht sogar gewonnen. Ja, jedenfalls habe ich mir gedacht, die Ostapenko, die interessiert mich, weil die haut auf jede Wuchtel drauf, mit der rede ich einmal. Und dann spreche ich mit der dort im April 2017 und hätte nie im Leben gedacht, dass sie zwei Monate später, und ich sitze dann eh noch im Stadion, wo sie gegen Halep, also das Spiel hat der Halep mindestens gleich verloren, wie es Ostapenko gewonnen hat, aber wurscht. Ja, und dass die das dann gewinnt und irgendwie schaue ich dir gern beim Tennisspielen zu, weil man nie weiß, was passiert. Das muss reichen.
Ja, sehr schön. Aber wer ist jetzt dein Mitarbeiter der Woche?
Ja, ich muss einen Fabio nehmen, weil Fabio taugt mir. Und mir taugt das Fabio noch einmal jetzt hier wenigstens mit dem Bolelli. Der spielt ja sehr gut mit dem Bolelli in diesem Jahr schon. Hat, glaube ich, ist schon das zweite Turnier, glaube ich, im Finale waren sie, glaube ich, in Sydney oder bei einem der Vorbereitungsturniere. Australian Open haben sie gut gespielt. Also ich bin ein großer Fabio Fognini-Fan. Fabio, Mitarbeiter der Woche.
Ja, und ich hoffe, dass die genannte Paarung so in die Alterskategorie der Bryans, den Rücktritt betreffend, geht, weil da haben wir noch 4, 5 gute Jahre vor uns. Ich schaue denen auch sehr gern zu.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.